Dank für diese netten Grußworte. Können Sie mich alle gut verstehen?
Ja, wir haben alles gut.
Sehr gut, ja genau. Mein Name ist Birgit Gemmelt, ich komme, bin aus Berlin heute angereist. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Meldung- und Informationsstelle Antiziganismus und ich freue mich, dass ich heute eben diesen bundesweiten Überblick über Antiziganismus im Schwerpunkt Bildung geben darf. Ich werde kurz auf die auf die Meldestelle an sich, wie unsere Arbeit funktioniert, wie wir überhaupt eigentlich an die Daten, also sozusagen die Fälle dokumentieren, eingehen und dann eben auf den Bildungsbericht, und das versuche ich eher ein bisschen kurz zu halten, aber wenn Sie konkrete Nachfragen haben, beantworte ich sie gerne. Vor der Tür sind auch, habe ich auch einige Exemplare vom Bildungsbericht mitgebracht, können Sie gerne mitnehmen, oder sonst gibt es die ganzen Berichte von uns auch online. Genau. Genau, das ist der Überblick, also erst die Meldestelle, was ich auch eben gemeint habe, und dann den Schwerpunktbericht möchte ich vorstellen. Also die Melde- und Informationsstelle, wie auch einleitend schon gesagt wurde, gibt es seit 2022. Seitdem haben wir eben diese Handlungsschwerpunkte und Ziele uns selbst zur Aufgabe gemacht. Die Grundannahme ist eben, dass wir nur gegen Antiziganismus vorgehen können und Empowerment-Arbeit machen können, wenn wir auch handfeste Daten dazu haben und das Dunkelfeld über Antiziganismus als eine Rassismusform, die eben sehr normalisiert ist in der Gesellschaft, über handfeste Zahlen möglich machen können. Das heißt, wir versuchen, das Dunkelfeld zu erhellen, Antiziganismus sichtbar zu machen und auch über die einzelnen Erscheinungsformen aufzuklären, das Ausmaß davon in Deutschland. Wir sind natürlich jetzt, da wir erst seit 2022 diese Arbeit machen, noch in der Aufbauphase, aber unser Ziel ist es tatsächlich, die Entwicklungen auch in der Diskriminierung irgendwann abbilden zu können, wenn das Dunkelfeld entsprechend auch erhellt ist und wir sozusagen Zahlen haben, indem wir Schwankungen oder unterschiedliche Schwerpunkte besser abbilden können. Wir wollen Bewusstsein stärken, das heißt, mit diesen Zahlen möchten wir uns an Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft richten und auch durch Sensibilisierungsworkshops oder auch Fortbildungen eben dieses Wissen weitertragen. Und das möchten wir eben mit nachhaltigen Handlungsmaßnahmen verbinden. Also wir geben immer Handlungsempfehlungen und hoffen, dass das dann auch zu handfesten Maßnahmen führen kann. Dafür wollen wir halt Standards und Entwicklungsmaßnahmen für Behörden und Organisationen vor allen Dingen mitgestalten. Wir wollen vor allen Dingen auch Betroffene stärken, indem wir eben auch diese Arbeit des Meldens und Dokumentierens nicht einfach im luftleeren Raum stehen lassen, sondern auch Betroffene, die sich an uns wenden, durch eine Beratung und durch Unterstützung bestärken können in ihren Anliegen. Und diese Arbeit wäre nicht möglich ohne die Arbeit von Selbstorganisationen, eben von BildungsberaterInnen, die auch diese die überhaupt die ganzen Fälle an uns weiterleiten, an Selbstorganisationen wie diesen, an den Landesverbänden, die genau unsere Vernetzung eigentlich vor Ort sind. Weil wir aus Berlin sozusagen, aus der Bundesstelle, können das nur in Zusammenarbeit mit den Selbstorganisationen. Also wie erfassen wir Fälle? Wir haben eben die Bundesgeschäftsstelle, aus der ich jetzt heute angereist bin, und haben 6 regionale Meldestellen. Die sind aktuell in Rheinland-Pfalz, in Bayern, in Sachsen, in Berlin, in Schleswig-Holstein und hoffentlich bald in Baden-Württemberg. Genau. Die regionalen Meldestellen wollen wir genau in allen 16 Bundesländern im besten Fall, weil wir aus Berlin nur begrenzt natürlich vor Ort, sag mal, beeinflussen können oder auch Netzwerke aufbauen können. Die Meldestellen jeweils können, also versuchen wir auf unterschiedliche Art und Weise möglich zu machen, dass man sich bei uns melden kann, das heißt telefonisch, über Social Media, über Sprachnachrichten und Anrufe kann man sich bei uns melden und Vorfälle melden. Das heißt, antiziganistische Vorfälle oder Verdachtsfälle können bei uns durch Betroffene, durch Beratungsstellen jeglicher Art, durch ZeugInnen, genau, durch unsere Partnerorganisationen, durch BeraterInnen gemeldet werden. Und die erfassen wir dann Und wenn es sich vor allen Dingen um Selbstorganisation oder Betroffene handelt, haben wir eben diesen Zwischenschritt der Beratung, damit nicht Menschen einfach nur anrufen und ihr Problem, teilweise sehr traumatisierende Sachen, schildern und auflegen, sondern dass wir sie eben durch eine Verweisberatung an betreffende Stellen, an unterstützende Stellen weiterleiten können. Und haben seit letztem Jahr auch das Rechtshilfenetzwerk, das rechtliche Erstberatung macht. Und das ist natürlich nochmal ein Riesengewinn für uns, dass wir auch eine rechtliche erste Unterstützung bieten können. Nach diesem Prozess ist sozusagen Auswertung unser Hauptteil, den wir dann für die öffentliche Arbeit nutzen. Das heißt, wir anonymisieren die Fälle, keine personenbezogenen Daten werden aufgenommen. Das ist uns sehr wichtig, da hohe Standards zu haben, gerade auch im historischen Sinne keine Daten irgendwie zu sammeln, sondern es geht wirklich nur um die Vorfälle, die wir dokumentieren. Und wir haben einen jährlichen Bericht über Antiziganismus in Deutschland. Und je nachdem, was sich in diesen Jahresberichten abbildet, formulieren wir Schwerpunktberichte. Letztes Jahr war es das Thema Bildung, also der Bericht, den ich jetzt auch vorstellen werde. Und beispielsweise am 15. April laden wir auch wieder nach Berlin ein für den Wohnungsbericht, weil wir vermehrt im Bereich Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, Stichwort auch Schrottimmobilien, Fälle an uns herangetragen wurden, deswegen jetzt den Schwerpunktbericht für Bildung machen. Genau. Jetzt komme ich zum Bildungsbericht. Also der Bildungsbericht hat die Fälle ausgewertet, die wir zwischen 2023 und 2024 erfasst haben. Das sind insgesamt 484 dokumentierte Fälle im Bildungsbereich und das sind ungefähr 18% aller gemeldeten Fälle in diesem Zeitraum. Das heißt, fast jeder fünfte Fall ist im Bildungsbereich. Die Haupterkenntnisse sind, und was vielen auch bewusst ist, ist eben, dass das Menschenrecht auf Bildung in Deutschland für Menschen, die von Antiziganismus betroffen sind, systematisch eingeschränkt wird und also rassistisch und eingeschränkt wird. Das heißt, eigentlich ist das Recht auf Bildung eben ein Grundrecht, das durch UN-Konventionen, das durch den Europarat verpflichtend für Deutschland, dass es diskriminierungsfrei gestaltet werden muss, besteht. Aber wir sehen die Zahlen und auch die einzelnen Fälle und Geschichten zeigen uns, dass es eben nicht der Fall ist. Wir sehen, es gibt keine geschützten Lehrräume für Sinti und Roma, sich in der Schule zu entfalten, und sehen aber auch gleichzeitig, dass Lehrkräfte und Schulen es an Konzepten und Handlungsanleitungen fehlt, sage ich jetzt mal, mit Antiziganismus umzugehen und sich dieses Themenfeld auch aus einer professionellen Haltung heraus zu erschließen. Ich werde das jetzt versuchen, in Bezug auf eine strukturellen, institutionellen und individuellen Ebene zusammenzufassen. Das sind Ebenen, die natürlich ineinander übergreifen. Also die sind jeweils nicht voneinander trennbar und bedingen sich natürlich auch gegenseitig. Was wir auf der strukturellen Ebene sehen, ist, dass es eben eine extrem starke Verflechtung der sozioökonomischen Situation von Betroffenen und antiziganistischer Diskriminierung. Also die jahrhundertelange Diskriminierung und Verfolgung schlägt sich natürlich in der sozioökonomischen Situation von vielen Menschen, also von vielen Sinti und Roma, nieder, und wir erleben sozusagen die Verflechtung von Klassismus und Antiziganismus. Wie zeigt sich das beispielsweise durch Wohnen in benachteiligten Stadtvierteln beispielsweise? Sind viele in Brennpunktschulen, die beispielsweise schlechte Ressourcen haben und wo Diskriminierungsschutz dann dadurch auch viel schwieriger ist. Oder wenn Menschen beispielsweise prekäre Arbeitsbedingungen haben, also während Betreuungszeiten auch arbeiten müssen, sich keine anderen Betreuungskonstellationen leisten können und das sozusagen den Einfluss darauf hat, wie die Schule besucht werden kann und dabei alleine gelassen werden, das hat beispielsweise auch natürlich einen Einfluss darauf, es ist sozusagen eine strukturelle Ebene, auf die eingegangen werden muss. Wenn wir auf zugewanderte und geflüchtete Roma und ihre Probleme schauen, zeigen sich da zusätzlich nochmal rechtliche Barrieren auf, die zum Beispiel zu sehr langen Wartezeiten auf einen Schulplatz führen, und obwohl sie rechtlich gesehen einen Anspruch darauf haben, sobald sie in Deutschland ankommen, einen Kita-Platz zu bekommen, sehen wir in der Realität wiederum, dass auf die kommunale Zuweisung beispielsweise gewartet wird und dadurch Monate vergehen, bis Kinder in Kitas oder Schulen ankommen. Wie sehen wir das auf der institutionellen Ebene? Vor allen Dingen gibt es zwei Ebenen, in denen wir das sehen. Und zwar einmal segregierte Willkommensklassen. Das sind Fälle, in denen uns eben aufgezeigt wird, dass Willkommensklassen einmal zum Beispiel bei geflüchteten, Ukraine-geflüchteten Roma getrennt wurden zwischen Ukraine-geflüchteten Roma und ukrainischen Geflüchteten und die wiederum auch räumlich teilweise getrennt sind von den Regelschulen. Das heißt, eine Integration in die Schule, in das deutsche Schulsystem, in der Austausch mit anderen SchülerInnen wird massiv erschwert und dadurch natürlich das Lernen der deutschen Sprache, was ja ein zentraler Faktor für Integration sozusagen ist. Eine andere institutionelle Ebene ist der ungerechtfertigte Verweis auf Förderschulen, das betrifft deutsche Sinti und auch Roma, und zwar, dass eben entweder durch fehlende Sprachkenntnisse oder durch vermeintliche Verhaltensauffälligkeit Kinder, die gar keinen Förderbedarf haben, auf Förderschulen landen und Eltern nicht richtig darüber aufgeklärt werden, was das bedeutet, wenn ein Kind nicht eine Regelschule, sondern eine Förderschule abschließt. Auf der individuellen Ebene sehen wir vor allen Dingen Beschimpfungen, Anschuldigungen, Mobbing, körperliche Übergriffe von MitschülerInnen und Lehrpersonal vor allen Dingen. Und das führt natürlich, also ist als Folge für Betroffene natürlich, dass die Schule, wie gesagt, kein geschützter Ort ist und das wiederum kann zu Schulangst und Schulabstinenz führen. Und Schulabstinenz ist eben so eine Sache, bei der, wenn diese Dimensionen nicht berücksichtigt werden, dann auf antiziganistische Stereotype zurückgegriffen wird, warum Schulabstinenz und Schulangst irgendwie vorliegt. Genau, deswegen wollte ich jetzt noch mal kurz auf einige unserer Tabellen eingehen, noch mal so einen Überblick geben. Das sind die Vorfallarten, die wir erfassen. Also extreme Gewalt bedeutet lebensbedrohliche Gewaltvorfälle. Angriffe sind körperliche Angriffe, die nicht lebensgefährlich sind, aber trotzdem eine körperliche Gewalt. Diskriminierungsfälle umfassen individuelle, aber auch institutionelle Diskriminierungsfälle. Dann Sachbeschädigung, ist, glaube ich, selbsterklärend, Bedrohungsfälle und verbale Stereotypisierungen sind alle Arten von verbalen Angriffen. Wir sehen, Diskriminierungsfälle machen die Hälfte der Fälle aus und ein weiteres Drittel sind verbale Stereotypisierungsfälle und sehen eben dadurch, dass zwar die anderen, wir sehen dadurch, dass eben Diskriminierungsfälle im institutionellen und individuellen Bereich den größten Teil ausmachen. Wir haben vor allen Dingen Fälle in Schulen erfasst. Das heißt nicht, dass es in Kindergärten beispielsweise weniger Fälle gibt, sondern wir sehen eben, dass Kinder selbst verbalisieren können, was für eine Diskriminierungsform sie, also was für eine Diskriminierung sie erlebt haben, natürlich eingeschränkt ist und dadurch weniger Fälle, also schließen wir darauf, dass dadurch weniger Fälle aus Kindergärten an uns gerichtet werden. Und an Hochschulen ist natürlich eine massive Unterrepräsentation von Sinti und Roma im Lehrbereich, aber auch als Studierende gibt und deswegen auch wenige Fälle an uns getragen werden. Also wir gehen davon aus, dass da das Dunkelfeld nochmal relativ hoch ist. Das Verhalten Dritter ist natürlich von großer Bedeutung, wenn wir über antiziganistische Diskriminierung sprechen. Wir sehen hier, dass ungefähr bei der Hälfte der Fälle es entweder keine Angaben gibt, es unbekannt ist oder keine Person, weitere Personen anwesend waren. Aber was wir sehen ist, dass es viele Fälle gibt, bei denen sich Menschen mit den TäterInnen verbünden oder Aussagen zustimmen, also das als Verhalten der Dritten, oder wegschauen und sich raushalten. Das ist natürlich im Schulbereich, wenn wir an Lehrkräfte denken, an MitschülerInnen denken, massives Problem, weil eben solidarisierende und unterstützende und bestärkende Eingriffe bei Antiziganismus massiven Einfluss auf den Lernerfolg und den erfolgreichen Abschluss von der Bildungslaufbahn haben. Und die solidarisierenden Fälle in unseren Fällen, die wir dokumentiert haben, sind meistens von Menschen aus Selbstorganisation, von BildungsberaterInnen oder von externen SozialarbeiterInnen und nicht von Lehrkräften oder Schulleitungen, wie es eigentlich zu erwarten wäre, wenn es vor allen Dingen um verbale Angriffe von MitschülerInnen geht. Aber es ist eben so, dass es viel Antiziganismus auch von Lehrkräften oder der Schulleitung selbst ausgeht. Und das sehen wir nämlich hier, dass in der Hälfte der Fälle Einzelpersonen in bestimmter offizieller Funktion, Rolle die Verantwortlichen bzw. TäterInnen sind. Und das ist ja nochmal ein massiver Fall. Ich glaube, in der Rom-No-Care-Studie ist es so, dass viele Fälle, also die meisten Fälle von MitschülerInnen aufgezeigt werden. Wir gehen davon aus, dass das sich in unserer Erfassung nicht widerspiegelt, weil eben, wenn es von Menschen in bestimmten Funktionen ausgeht, dass es eher gemeldet wird und eher als meldungswert angesehen wird. Und eben gegen also Antiziganismus von MitschülerInnen und Mobbing eher normalisiert und Teil des Alltags ist und deswegen nicht so oft gemeldet wird, wenn nicht auch die Schulleitung oder LehrerInnen sozusagen das auch zusätzlich reproduzieren. Genau, dann schließe ich ab mit unseren Handlungsempfehlungen, auf die Sie ja auch schon eingegangen sind, und zwar den vierten Teil. Aber ich fange an von oben. Unsere erste Handlungsempfehlung ist die Erweiterung der Lehr- und Ausbildungspläne. Das heißt, dass das Thema einerseits die Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma in Deutschland in die Lehrpläne und in die Ausbildung verankert wird, aber auch, dass Antiziganismus als rassistische Diskriminierungsform in die LehrerInnenausbildung Einzug gewinnt. Der zweite Punkt ist ein stärkerer Antidiskriminierungsschutz. Das Allgemeine Gleichstellungsgesetz, das AGG, gilt ja nicht für den Schulbereich und außerdem ist auch Bildung Ländersache. Und deswegen setzen wir uns ein für Landesantidiskriminierungsgesetze, die eben den Schulbereich und einen echten Schutz im Bereich Bildung umsetzen. Das heißt, dass es externe Beschwerdestellen beispielsweise gibt und eine stärkere rechtliche Maßnahme. Der dritte Punkt ist, dass es Maßnahmen gegen diskriminierenden Verweis an Förderschulen gibt, also dass die Länder nochmal die Kriterien, die zu den Verweis an Förderschulen führen, überarbeiten, dass es vielleicht externe Beratung gibt für Eltern und die eine richtige Aufklärung darüber ist, was eine Förderschule ist und was es bedeutet und dass die Entscheidungsmacht bei den Eltern liegt. Punkt 4 ist eben der Auf- und Ausbau von BildungsberaterInnen-Programmen, weil wir in unseren Fällen jedes Mal sehen, dass diese Programme super wichtig sind, um Anhaltspunkte in der Schule zu haben, eben sich gegen die Diskriminierung zu wehren und wieder einen geschützten Lehrraum herstellen zu können und dass diese Programme eben auch finanziell abgesichert sind und auch langfristig ausgelegt sind. Der fünfte Punkt ist ein Koordinierungsgremium bei der Kultusministerkonferenz. Die Kultusministerkonferenz, also KMK, hatte eine Empfehlung zu Sinti und Roma, also beziehungsweise zu der Geschichte und Gegenwart der Sinti und Roma und auch zur Antidiskriminierung erstellt. Und da wäre ein Koordinierungsgremium zwischen den Selbstorganisationen und Interessensgruppen und den einzelnen VertreterInnen der Bundesländer von großer Bedeutung, um diese Empfehlungen tatsächlich in Maßnahmen auch umzusetzen. Genau, das war jetzt ein kleiner Überblick. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu sehr über der Zeit. Und genau, wir sind ja danach hier auf dem Podium, da können Sie gerne Nachfragen nochmal stellen zum Bildungsbericht und auch genau zu mir selbst.